ist wieder Forecast-Zeit und mal wieder eine besondere Zeit, ein besonderer Gast. Bin nicht nervös, ich bin generell nie nervös. Ich bin extrem freudig, dass er heute hier ist. Wir haben eine ganz wunderbare, jetzt auch schon lange Geschichte miteinander, die uns verbindet. Und ich glaube daran, dass Dinge irgendwie geschehen sollen und dass dieser Mensch in mein Leben trat, war kein Zufall. Weil wir alle sind irgendwie auf der Suche nach Ankopplung, nach Verbindung, nach Gleichgesinnten, also sprich die gleichen Sinn im Leben finden wie man selber. Und da habe ich jemanden gefunden, erstmal so irgendwie auf der Kundenseite, dann auf der Freundesseite, jetzt auf der Mitstreiterseite auch bei Vorsprung at Work, der mir sehr ans Herz gewachsen ist und der mich und die Umwelt sehr bereichert, ist der Rüdiger Köhler, der vormals bei Elobau als CEO gewirkt hat, als Geschäftsführer gewirkt hat, so in mein Feld kam und sich dann immer rausstellte, Mensch, wir können irgendwie gut miteinander und wir lernen miteinander und wir lernen auch irgendwie füreinander und für das wechselseitige Wachstum. Und es ist eine große Freude, dass du heute hier bist, Rüdiger, und mit mir sprichst. Wie schön, dass du da bist.
Christian, lieben Dank.
Wir fragen unseren Check-in-Butler mal, was er für uns parat hält. Ach, ja. Wie immer sind die Check-in-Fragen irgendwie interessant. Wer ist dein größter Feind? Rüdiger, wer ist dein größter Feind?
Da kann spontan nur eine Antwort kommen, das bin ich selber.
Wie erwartet, ja.
Dass, wie oft man sich selber einfach im Weg steht und das ja auch intuitiv spürt. Und gleichzeitig dann in bestimmten Situationen immer noch mal einen Schritt weiter geht und ja, du spürst es einfach. Also das ist schon dieser, sich mit dem Inneren auseinanderzusetzen, mit dem, was einen antreibt, was einen umtreibt, das ist mein größter Feind.
Welcher Teil von dir ist denn dein größter Feind? Also mit anderen Worten, welcher Gedankengang oder welches Defizitgefühl ist dasjenige, das dich für dich am, das sich für dich am bedrohlichsten anfühlt?
Ich möchte die Unterscheidung machen zwischen dem Kopf und dem Körper. Ich sage, im Kopf ist die Wahrheit, aber die Wirklichkeit ist im Körper. Mhm. Und dieser Impuls oder diese Disbalance, wenn es dann zu dem Feind kommt oder zu der Auseinandersetzung, das ist es. Also die Wahrheit, die dein Bauch spricht, die deine Intuition spricht, dass das immer wieder durch den Kopf sozusagen in Abrede gestellt wird.
Ja, also wenn ich die Frage auf mich lege, was mein größter Feind ist, dann ist es tatsächlich, dass das Bewusstsein etwas sieht oder meine Bewusstheit etwas sieht und sich dann mein Kopf trotzdem für etwas anderes entscheidet, weil es den vermeintlich geringeren Preispunkt wählt. Mhm. Und das passiert mir tatsächlich relativ häufig, weil ich irgendwie denke, ach, um des lieben Friedenswillens oder um das potenzielle Gelingen der weiteren Ankopplungsfähigkeit an Gesellschaft und Kunden und alles Mögliche, mhm, wähle ich mir den Weg, wobei ich eigentlich sehr deutlich sehe, dass es schon ein vorgezeichneter Holzweg ist. Mhm. Es gelingt dann trotzdem, teilweise auch über Jahre, dass es irgendwie noch klappt, aber ich per se fühle ich, wenn du die Unterscheidung Kopf-Körper machst, in meinem Körper schon was ganz anderes, als das, was ich nach außen da insgesamt tue.
Eine Nuance, Christian, die ich dazulege, bei mir ist es oft dieses Bewertende, was ich abschalten möchte. Mhm. Also, dass ich unmittelbar mit meinem Kopf natürlich alle äußeren Dinge, aber auch meine Intuition in Bewertung bringe. Und dann kommt so eine Differenzbetrachtung, was sind die Vorteile dieses Tuns, was sind die Nachteile des Nichtstuns und so weiter. Das kommt, also dieses bewertende Element rücke ich da in den Vordergrund, was ich gerne mal schaffen würde, abzustellen.
Ich frage mich, wie die Welt aussähe, wenn irgendwie Menschen wie du und ich tatsächlich machen würden, was sie vollständig für richtig hielten. Ja, ob wir dann alle irgendwie auf Meditationskissen säßen und irgendwie uns an den Händen hielten und so weiter. Ich habe tatsächlich keine volle Fantasie. Also Fakt ist, wir stehen uns immer weiter selbst im Weg. Wir machen es uns immer auch aus uns selbst heraus schwer. Und das einfach auch irgendwie liebend einzuvergemeinden in das, was man ist und nicht zu sehr an der Stelle dann gegen sich selbst zu agitieren beziehungsweise irgendwie in zu viel Selbsttäuschung, Enttäuschung zu gehen, das ist irgendwie der Weg. Irgendwie muss die Leichtigkeit ja wieder hergestellt werden. Irgendwie darf ja alles sein.
Du kommst ja aus meiner Perspektive sehr schnell an den Punkt, wo es dann wirklich um echte Werte geht. Mhm. Also mit der inneren Ruhe, mit dem inneren Frieden. Und wenn du fragst, was passiert, wenn wir uns so verhalten oder so drauf sind, sage ich mal flapsig.
Ja.
Naja, dann sind doch die Dinge leicht.
Ja.
Und dann sind sie gut.
Ja.
Also ich finde die Frage höchst spannend, weil stell dir mal vor, die Dinge dürfen leicht gehen und jeder spürt es doch.
Ja,
in so vielen Fasern, wenn er in der Arbeit ist oder in der Familie, wenn die Dinge leicht gehen, wenn sie ineinander fließen, dann sind sie stimmig, dann sind sie gut. Und dann braucht man, was brauchst du dann noch, weißt du, als Geleit, als Rahmen, also ich stelle es mir ziemlich gut vor.
Also ich versuche jetzt mal nicht zu werten, Redaktion, was für eine scheiß Check-in-Frage, führt uns sofort wieder in die Philosophie, sofort wieder in die Schwere, was für ein Mist, bitte nächstes Mal Schokolade oder Turnschuhe oder irgendwas. Rüdiger, rekapitulier doch mal gerne unsere Beziehung. Wie es losging, wann es losging, wie sich die Dinge für dich aus deiner Sicht entwickelt haben.
Oh. Ja, da springen mir natürlich ganz, ganz viele Gedanken in den Kopf. Jetzt muss ich sortieren und möchte auch nicht zu lang werden mit meinen Ausführungen. Lass uns ganz vorne beginnen. Ich kam 2018 zur Firma Elobau. Besonderes Stiftungsunternehmen im Allgäu und bin dort hineingekommen als Geschäftsführer für Vertrieb, Marketing, Produktmanagement. Und ich habe euch da sehr schnell kennengelernt, weil ihr wart bereits im Unternehmen aktiv mit einem Projekt, dem Lohnprojekt. Na, du kennst, also ja. Du kennst es ja logisch und wir haben uns getroffen, unmittelbar auch die erste Erinnerung, eine Check-in-Frage. Wir saßen zusammen im Büro oben und ich meine, der L war es, der einfach die Frage gestellt hat, wie sind wir da? Und ich fand die herzerfrischend und wunderbar, weil das natürlich, also allein diese Check-in-Frage hat einen Raum geöffnet, den ich bis daher so nicht kannte. Berater kommen doch ganz anders und schlagen ganz anders auf und da geht's direkt in medias res. Und ich weiß, danach gab es für mich einen zweiten Moment. Wir saßen im Esszimmer, haben zusammen Mittag gegessen, also in der Elobau-Kantine. Und du hast gefragt und du hast jetzt nicht irgendwie direkt nach beruflichen Dingen gefragt, sondern du hast nach persönlichen Dingen gefragt. Du warst sehr an mir interessiert. Und das hat dich für mich natürlich auch unglaublich interessant gemacht. Und es war aber initial, könnte ich jetzt ganz viele Momente weiter benennen, die wir auch in eurer Begleitung von Elobau dann in den 7 Jahren erlebt haben mit Up and Downs. Da waren so viele Momente dabei, die uns verbinden, aber diesen initialen Moment für mich einfach nur verstärkt haben, dass wir uns, also du suchst und du findest ich meine nicht, dass wir einander gesucht haben, sondern dass das für mich ist es eine Führung, dass ich euch treffen durfte. Und da nehme ich nicht nur dich, sondern auch El mit rein oder auch das Vorsprung-Team.
Ja.
Und das ist, will nicht zu lang sein in meiner Antwort. Das ist so die ersten Impulse, die kommen.
Wenn ich es rekapituliere, ist es so, ich konnte mir, bis ich dich kennengelernt habe, gar nicht vorstellen, dass es Menschen wie dich in diesen Positionen gibt. Mit dieser Breite und Tiefe der Wahrnehmung. Und dann kam einfach eine phänomenale Begegnung nach der anderen. Ja? Einfach, weil du so eine tiefe Neugierde aufs Leben hast und die Dinge per se aus dir heraus hinterfragst, war es für mich, für uns einfach wie ein offenes Feld, dass wir tatsächlich mal bespielen konnten aus der Breite und Tiefe, die wir auch mitbringen. Ja? Und wir stießen nahezu an keine Systemgrenzen jetzt mal aus dir heraus oder auch aus Thilo heraus damals, sondern das war einfach ein offenes Lernfeld. Mhm. Und dann hatten wir so einfach so geile gemeinsame Erlebnisse, ja. Ich überleg mal bei Susi in Österreich mit den Pferden, der Stein in den USA, den wir gemeinsam irgendwie damit leben, gefüllt haben mit dem USA-Team. Und wir haben so einfach so schöne Sachen zusammen erlebt. Das ist einfach
Sales-Management-Team.
Sales-Management-Team. Wir hatten einfach phänomenale hier in Wales. Nee, nicht, war nicht in Wales, sondern wo war es?
Das war Matt.
Als wir bei Matt im Zoo waren.
Ah.
In Chester.
Chester.
Ja, mein Gott.
Chester Zoo, ja, ja. Ja, ja.
Also einfach schöne Dinge. Ja. Und sehr bereichernde Dinge. Und gleichzeitig ja auch jetzt am Ende mit dem Abbruch deiner Zusammenarbeit mit Elobau auch in die nächste Transition kommend. Ja, auch für uns Elobau ist als solches Geschichte. Ich glaube, wir haben da Spuren hinterlassen. Also gerade tatsächlich Spuren statt Staub, bin ich sehr sicher. Aber es hat ja sowohl uns als Unternehmen als auch dich jetzt in eine Transitionsphase geschickt. Ja, und was ist denn in der Transitionsphase jetzt bei dir im Augenblick so oben liegend an Gefühlen, an Selbstwahrnehmung, an persönlicher Transformation?
Ja, es ist zum wiederholten Mal eine echte Umbruchphase, die ich erlebe. Und die erlebst du natürlich mit 50 ganz anders wie die Phasen davor, weil natürlich hat man den ein oder anderen Umbruch schon erlebt und hat da insbesondere natürlich auch die Erkenntnis mitgenommen, was da alles draus entstehen darf. Also es gibt einen ganz besonderen Umbruch in meinem Leben, das war BWL-Studium in Bayreuth. Da bin ich voller Elan hinein, weil ich wirtschaftlich etwas tun wollte, stark geprägt, auch aus Handwerksfamilie und ich schwäbische Wort Schaffen prägt mich da sehr. Und dann aus der Steiner Schule kommend scheitere ich doch an dem Thema Mathe. Im Studium und scheitere so, dass ich nicht weiter studieren kann und bin dann damals auch ins Ausland und bin dann in die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gekommen, was ich sehr, sehr mag und was auch mein Bild für Unternehmen natürlich nachhaltig geprägt hat. Mhm. Also dieses Erlebnis, so was kann alles aus diesem Scheitern, aus diesem Umbruchsmoment erleben, nur jetzt ist er nochmal ganz anders intensiv, weil sich dieser Aspekt, was ist in meinem Leben geworden und wo stehe ich gerade und was darf sich noch entwickeln. Mhm. Also auch in dem Kontext Longevity, ja, das ist so ein, ich glaube, wir sind da so eine erste Generation, die an so ein neues, nennt es mal drittes Quartal, also so 50 bis 65, 70 öffnen sich da ganz neue Räume, wo es viel stärker auch, also natürlich nach wie vor ums Gestalten, ums Tun, um Impulse geben, aber auch ums Begleiten gehen. Aber diese Selbstlosigkeit kommt ganz stark bei mir hoch. Und deshalb ist dieser Umbruchmoment, ich sage ja immer so schön, die spannendsten Landkarten, die es zu erkunden gibt, sind die inneren Landkarten. Mhm. Und sich in dem Lebensalter da nochmal richtig mit sich zu beschäftigen, das ist eine hehre Aufgabe. Das fühlt sich an, wie wenn du früher, kennst du noch, wir sind ja so in dem entsprechenden Alter, kennst du den Shell-Atlas, den man früher im Auto hatte und die
Falklandkarten.
Genau, und man hat versucht, das Ding zu drehen und zu wenden und die Mama hat navigiert, wenn der Stau Richtung Stuttgart war und das macht ja heute alles das Navi. Mhm. Nur ich kenne noch kein Navi, was meine innere Landkarte ausleuchtet und die Komplexität und die Wünsche und die Dinge, die da entstehen, mir beschreiben kann.
Damit dieses dritte Quartal gefällt mir gut. Dieses innere Bild hatte ich bislang noch gar nicht. Und also natürlich ist meine innere Arbeit im Augenblick sehr deutlich davon gekennzeichnet, dass ich eben nochmal Vater geworden bin im Mai, wie du weißt. Und dass ich jetzt eben mit 53 nochmal mit diesem Wesen konfrontiert bin, das mir per se alles spiegelt, wo ich eben gerade hinschauen soll. Und das ist halt eine ganze Menge. Ja? Und so wie für dich die Zäsur da so ein bisschen aus dem Außen kam, durch Elobau kommt für mich die Zäsur durch meinen Sohn. Und ich merke halt, wenn ich ihn angucke und wenn ich mich dabei reflektiere, dann leuchte ich auf meine Landkarte und denke mir, da ist ein blinder Fleck und da ist ein blinder Fleck und da ist ein blinder Fleck und da ist eine Angst und so weiter. Und diese Reinheit, die von diesem Wesen ausgeht, die hat was auch tief Ängstigendes. Ja? Und dieses ich möchte bitte an die richtigen Stellen gucken, auch wenn es irgendwie weh tut. Ich bin da auch gerade voll in dem Prozess drin, weil ich einfach, vielleicht ist es auch schon diese Wahrnehmung von eigener Endlichkeit. dass ich einfach Dinge tun will. Du sprichst von Selbstlosigkeit, das ist es für mich gar nicht. Ich möchte eher für mich in etwas entwickeln, mich entwickeln in etwas, was tatsächlich für mich so vollkommen sein kann, wie es irgendwie nur geht. Ja, also wirklich einfach liebevoll, achtsam, wertungsfrei mit meiner Umwelt umgehen. Und ich fühle mich da teilweise so hin und her geschüttelt von der Wirklichkeit im Außen, die mir halt permanent irgendwie Defizit suggeriert, die mir permanent Schwierigkeiten suggeriert, permanent irgendwelche tatsächlichen Unzulänglichkeiten aus mir selbst heraus. Und dazu mich selber wieder einzufangen und zu sagen, nee, ich bin irgendwie ganz okay, so wie ich bin, das ist immer neu eine Aufgabe. Und der Kleine hilft mir dabei total, weil dem ist natürlich vollkommen gleichgültig, was ich da draußen in der Welt gerade treibe. Der fühlt mich nur, ja. Der hat noch kein Ego, der hat noch keinerlei Möglichkeiten, irgendwas zu bewerten. Der misst mich an der Art und Weise, wie ich ihm Urvertrauen schenken kann. Ja. Und mich darauf zu kalibrieren und zu sagen, meine Aufgabe ist es jetzt, diesem Wesen Urvertrauen zu schenken. Und das fällt mir natürlich ganz leicht, weil ich muss ihn nur auf den Arm nehmen, ich muss ihn nur an mich drücken, wo ich dann merke, dass meine ganze Kognition sich plötzlich irgendwohin verabschiedet und ich einfach nur mit diesem Wesen gemeinsam bin, ist ein irrer Wachstumskatalysator. Ja, und dann kommen trotzdem natürlich solche Gedanken wie, huch, vier Kinder, du musst die Familie ernähren.
Klar.
Und irgendwie, das ist alles so schwierig und wo kommt denn jetzt die nächste Pseudosicherheit aus dem Außen her? Also einfach Arbeit.
Aber da machst du für mich jetzt das, ein ganz großes Thema auf, ist die Frage einfach, wie wir unseren Ängsten begegnen, die ja auch wieder kopfgesteuert sind. Ne? Das ist nicht die Furcht, es ist nicht der...
Nur das Ego hat Angst, ich und das Selbst haben keine Angst.
Der Löwe, der vor dir sitzt und reale Angst dann da sein kann, das, die Angst ist ja Projektion. Ja. Und deshalb ist es, aber für mich...
Da habe ich ganz cool was kennengelernt, und zwar die Unterscheidung zwischen Angst und Furcht. Mhm. Also die Furcht vor dem Löwen, das ist echte Furcht. Ja. Das ist halt etwas Körperliches.
Ja.
Eine Angst ist immer eine soziale Angst. Mhm. Eine Angst, nicht zu genügen, eine Angst, ausgestoßen zu werden und so weiter. Deswegen gibt es von Furcht gibt es auch keine Mehrzahl und von Angst gibt es eine Mehrzahl. Ängste. Mhm. Und deswegen das, was du vom Löwen schreibst, ist Furcht. Und das, was wir von uns selber im sozialen Feld haben, ist Angst. Mhm. Und ich finde die Unterscheidung total sinnhaft.
Spannend ist ja die Frage, wie wir es schaffen, durch unsere Ängste durchzugehen. Weil die natürlich aus meiner Sicht vieles blockieren. Aber wenn du mal durch bist, dann setzt es natürlich auch wahnsinnig, wahnsinnig viel Potenzial frei. Aber es gehört natürlich Schmerz dazu. Und jetzt bin ich wieder bei Vor- und Nachteilen. Ne? Also welcher Vorteil liegt in der Nichtveränderung, welcher Nachteil liegt in der Veränderung? Also du hattest ein paar Sachen angesprochen. Einsamkeit, wir sind soziale Wesen. Mit nochmal einem Punkt zurückspringen bitte zu den Quartalen und zu der Entwicklung. Weil für mich ist da auch wieder spannend. Ich sage, von Geburt bis zum Tod ist das für mich in meinem Denken eine Spirale, die wir erleben. Ob das die zweite Ausbildung ist, ob es die zweite Heirat irgendwann ist, ob es, also was auch in den Quartalen dann kommen darf zwischen Achieve und Become und Harvest. Interessant ist doch, dass dort auch die Linearität verloren geht.
Klar.
Früher hast du dich ausgebildet, hast gearbeitet, Rente.
Ja, stimmt.
Jetzt ist das eine also diese Art der Entfaltung auch, die passieren darf.
Ja. Ja.
Und die dann irgendwann mit Lebenserwartung bei Charlotte, die ist jetzt 9, als sie geboren wurde, wurde mir gesagt, die wird mal 100.
Mhm, klar.
Die Schwester angeguckt, was, die wird, ja, also ja. Das ist, und deshalb ist es nur logisch, dass sich da einfach noch ganz andere Perspektiven, andere Räume ergeben.
Also das Ende der Linearität ist ja ein Stück weit auch der Beginn des Lernens. Ja? Also ich glaube, dass Linearität ja nur gelingen konnte, auch in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, weil einfach eine Form von fast unhinterfragter Anpassung an gesellschaftliche Gegebenheiten uns ins Buch diktiert worden ist. Also tu dies, tu das, tu das, tu das, dann bist du sicher. Dann wirst du für dein Leben lang einen guten Job haben, dann wird dein Einkommen steigen, irgendwann gehst du in Rente und so weiter. Also alles vollständig linear planbar nach vorne. Und dass da natürlich ein persönlicher Entwicklungskorridor, der sich immer in irgendeiner Form unlinear vollzieht, irgendwo dagegen schlägt, das ist irgendwie klar. Und ich glaube, dass mit der steigenden Bewusstheit in der Welt. Nochmal Shoutout zum Ralf Schneider, der mir diese wunderbare Unterscheidung Bewusstsein nahegelegt hat. Mit steigender Bewusstheit fängst du natürlich an, viel mehr bei dir selbst zu bleiben und da draußen mal irgendwie das draußen sein zu lassen und sich darüber was einstellt, was natürlich ein gigantischer Bewusstheitswachstum in der Welt insgesamt ist. Das ist vollkommen klar. Das heißt, die ganze Welt, alle Energien heben sich gerade in der Welt, weil die Bewusstheiten der Menschen einfach so deutlich sich in den Vordergrund jetzt drängen, richtigerweise, weil die gesellschaftlichen Muster, die wir haben, immer noch, auch jetzt eingangs des 21. Jahrhunderts, die sind ja überhaupt nicht mehr Tauglichkeit, die Wirklichkeit zu halten. Das merken wir ja alle. Wir merken doch alle, in welcher Form wir in der Überforderung sind, in welcher Form wir in der Erschöpfung sind, in der Ermüdung und so weiter. Und die wenigsten trauen sich tatsächlich vollständig darüber zu sprechen. Ja, wir leben unser ganzes System, wir sind totale Zombies, die uns per se Geisel halten in dem, was unsere Potenziale als solches sind. Und nur weil wir glauben, irgendwie diese Linearität von jetzt finanzieller Sicherheit und so weiter irgendwie bedienen zu müssen, machen wir uns klein. Und das ist natürlich ein Drama. Das ist ein Drama. Erst recht, wenn KI jetzt kommt und sagt, jetzt guck mal, was ich alles kann. Ja?
Insbesondere, wenn du aus meiner Sicht auch noch versuchst, mit der KI Schritt zu halten. Also dass eben nicht erkannt wird, wo ist das Menschliche unersetzlich und wo ist möglicherweise auch in Zukunft das KI-Thema eins, das seinen Raum bekommen wird. Wenn wir mal zurückspringen zu den Kindern, weil du so schön über deinen Sohn gesprochen hast, weißt du, die sind einfach. Die sind einfach in ihrer Kraft, in ihrer Natürlichkeit und dann passiert ja etwas gesellschaftlich. Dann kommen ja Konditionen, dann kommen ja Muster, die wir uns erarbeitet haben, hart erarbeitet haben, dann kommen systemische Grenzen oder dann betten wir uns ein und dann, aus meiner Sicht, dann kommt Konditionierung und dann entstehen Dinge, die, das ist das Spannende in meiner Umbruchphase, wie schaffe ich denn jetzt, meine Konditionierung auch abzulegen? Also guck dir meinen Lebenslauf an und du wirst ganz typisch verortet, ja, Industriekarriere gemacht, Mittelstand, seit über 20 Jahren Geschäftsführer, und du willst vielleicht was ganz anderes machen, weil du dich nochmal neu erfinden willst. Also du hast diesen Mut schon in dir und du spürst dann auch wieder in deiner Körperlichkeit, dass da etwas kommen darf. Du bist aber konfrontiert mit einem System, was dich einfach verortet.
Klar. Was auch deine Subjektivität als solches gar nicht aushalten kann, weil sie viel zu komplex ist. Die dich in Schubladen reinstecken will, weil es für es selber einfach die einzigen Möglichkeiten sind, weil niemand gelernt hat, sich tatsächlich auf die vollständige Subjektivität, an deine Souveränität auch einzustellen.
Ja, für mich ganz einfach gesprochen wird dann gesagt, jetzt sind wir mal proaktiv oder authentisch. Also wie geht eigentlich proaktiv? Also wir sind ja alle aktiv, wir sind alle authentisch. Also das sind so Dinge, die
Die Frage ist, wie authentisch können wir denn wirklich sein? Also sobald wir von der Umwelt irgendetwas erwarten, sind wir ja gezwungen, uns in irgendeiner Form in die Mimikry zu begeben, irgendwie in die Manipulation dieses Systems zu begeben, damit es uns doch bitte das geben möge, was wir wollen. Ja? Also mit anderen Worten, da sind wir in so einer Art Manipulationsspiel.
Das ist antrainiert.
Genau, ich mag ja diesen Satz, Authentizität ist eine unerfüllbare Forderung, weil wir halt alle im sozialen Kontext ständig eingebettet sind. Und natürlich so weit wie möglich versuchen können, bei uns zu bleiben, bei unseren Gefühlen zu bleiben, uns Stück weit diesbezüglich gegenüber der Umwelt zu emanzipieren. Doch sind wir natürlich auf die Ankopplungsfähigkeit ans Außen irgendwie angewiesen. Ja, und unsere Authentizität ist nur so gut, wie die Ankopplung an die Umwelt da draußen irgendwie für uns insgesamt gelingt. Ja, und deswegen ist es einfach ein extrem schwieriges Spiel. Also das, was ich insgesamt gesamtgesellschaftlich so spannend finde, ist wie extrem impotent die Gesellschaft ist, tatsächlich mit Gefühlen umzugehen. Wenn jetzt Männer unseren Alters plötzlich beginnen, Gefühle zu zeigen, ist das für die Umwelt ein echter, richtig gehender Schock. Also ich nehme das so wahr. Es ist ein Schock für diejenigen, die das, und dann rennst du auch sofort in eine Ablehnung bezüglich derjenigen, die das tatsächlich nicht können oder jemals gelernt haben oder stigmatisieren. Und du rennst extrem offene Türen ein bei denen, die sich längst selbst danach sehen, irgendwie vollständig aus dem Gefühl sprechen zu können. Und wenn du die triffst, dann entsteht einfach ein toller Raum.
Ja, du, das beschreibt ja möglich oder auch wieder in einer gewissen Dimension unsere Beziehung und wie wir uns gefunden haben. Aber das ist natürlich klar. Ich verknüpfe das nochmal ganz intensiv natürlich auch mit Rollen. Also mit CEO, mit Geschäftsführer, mit gewissen Stigmata, die einfach in der Gesellschaft vorhanden sind, die Eintrittskarten bieten, die gesellschaftliches Ansehen bedeuten und so weiter, was alles ja so überhaupt, also erfunden ist, ja, und das gar keine Relevanz hat. Das Natürliche, was du ansprichst, ich meine, das ist für mich immer wieder ein unglaublich guter Ratgeber und Hinweisgeber, ist sowieso mal in die Natur mehr hineinzugucken. Komme ich wieder zu meinem Paradebeispiel, aber es ist mir immer wieder wichtig und am Herzen und liegt mir am Herzen, es darzustellen. Ich gucke so oft auch jetzt in meiner Umbruchphase, in der Neuorientierung, ich gucke einfach auf den Baum. Mhm. Ein Baum ist so wunderbar im Rhythmus. Mhm. Ein Baum ist jetzt im Herbst, der rüttelt und schüttelt sich. Der macht einen Umbruch jedes Jahr. Der führt neue Kraft zu den Wurzeln. Und das Schöne ist, der ruht sich mal aus. Also um neue Kraft überhaupt entwickeln zu können, ja, wenn ja. die Blätter dann zur Erde werden und dann ich auch wieder den Stand und die Festigkeit in den Wurzeln suche, um wieder in den Stand, in den Stamm zu kommen, in den Ästen dann auch wieder neue Knospen im Frühjahr austreiben zu können. Und klar, die Produkte, Äpfel und so weiter, sind jetzt nicht jedes Jahr neu, aber sie werden kräftiger, sie werden süßer. Und irgendwann sagt ein Baum, jetzt werfe ich auch mal einen Samen nebendran und dann entstehen mehrere Bäume, ja, weil auch die Das Wachstum, ja, die Art und Weise, die ist ja irgendwo begrenzt, beziehungsweise es ist enorm clever, wenn man dann die Rinde hineinguckt und wie sich ein Baum Parasiten zunutze macht, ja, also wieder Kooperation und Netzwerk entsteht. Also du merkst, wo ich leuchte, das kann man wunderbar aus unternehmerischer Sicht beleuchten. Mhm. Und es erklärt so viel und ist so einfach und so natürlich. Und so intelligent, ja, könnte auch in unseren Körper hineingucken, wie intelligent der ist und was er uns alles sagt. Und wir waren gerade dabei, an welchen Stellen wir uns dann verbiegen und verqueren. Und irgendwann drückt das durch Krankheit aus und sagt uns, das macht dich krank und bitte bieg hier mal ab. Also das sind ja alles Hinweisgeber, könnte man möglicherweise auch durchaus über die Angst sagen, dass sie ein sehr, sehr guter Hinweisgeber für uns ist. Und ja, und dann ist die Frage, welche Kondition ist wieder bei dir vorhanden? Welche Kraft hast du? Welche äußeren Umstände sind da, um da durchzugehen?
Das ist immer der Punkt, wo ich bezüglich meiner eigenen Lebensführung wirklich sehr zufrieden bin, weil ich sehr gesund bin. Mhm. Also jetzt give and take a little bit, jetzt habe ich heute Morgen einen kleinen Schnupfen und so weiter, alles okay. Mhm. Aber ich habe nichts, was mich irgendwie tiefgreifend irgendwie verlangsamt, behindert oder ähnliches. Und da bin ich in meiner Alterskohorte wirklich ziemlich alleine. Also wenn ich mir auch die Gespräche anhöre, ich meine natürlich extrem viele Körper irgendwie von Alkohol und Nikotin und so weiter ohnehin schon zerschunden, aber mir geht's einfach gut. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist, weil ich relativ frühzeitig auf die Dinge gehört habe, die mein Körper mir als Signale gegeben hat. Also damals, als ich selber noch hier Vorstand war und eben hier wirklich hohe Führungskraft, da hat mein Körper mir teilweise deutlichste Signale gegeben, dass es nicht mein Weg ist, ja, dass es einfach für mich etwas ist, was diese Sinnlosigkeit und Zwecklosigkeit vor allen Dingen, die ich gefühlt hatte in diesen Mandaten, die hat mein Körper mir 1:1 rübergegeben. Und mein Hirn hat natürlich hart dagegen gehalten im Sinne von, nee, du musst jetzt und was denkt die Umwelt und pipapo. Aber da auf meinem Weg geblieben zu sein und das tatsächlich jetzt so für mich ausgestaltet zu haben, dass ich heute hier mit dir sitze, auch gesund eben mit dir sitze, das ist eigentlich Produkt dessen, was ich gemacht habe in der Vergangenheit in puncto Entscheidung. Ja, und es geht mir gut damit und trotzdem geht es weiter. Und jetzt komme ich wieder an den Anfang zurück im Sinne von, wie deutlich leben wir denn das, was uns als Mandat für unsere Inkarnation auf dieser Welt in diesen, weiß ich nicht, 80, 90 plus Jahren gegeben worden ist, wie klar leben wir es wirklich? Ja? Und wie sehr ducken wir uns dann doch noch vor dem weg, von dem wir glauben, was zu sein hat?
Also da hatte ich das große Glück, in zwei Stiftungsunternehmen zu sein. Also wenn wir über die, einfach nur greift das Thema Wirtschaft auf, wo du sagst, du hast dich da befreit und bist da deinen eigenen Weg gegangen. Das ist sicherlich besonders. Ich möchte diesen Unterschied bewusst nochmal machen, zu sagen, okay, also eben inwieweit springe ich in einem System mit, wo dieses Thema Stiftung, also auch die Verwendung der Gelder, die Investitionen, das Menschenbild und so weiter, wo das natürlich eine Form hat. Das ist auch wieder Dinge, wo manche mit können und andere nicht. Aber das ist schon, da ist schon eine sehr, zumindest bei den beiden, die ich erleben durfte, ist das eine sehr sinnvolle Verknüpfung im Punkto, was dann auch, wem es zuträglich sein muss. Ich komme wieder aufs Thema Gesundheit oder Unternehmertum ist im Kern für mich gesellschaftsbildend und natürlich wirtschaftsbildend, aber es ist dieses, du brauchst die gesunden Menschen und du brauchst die gesunde Umwelt, weil sonst hast du die gesunde Gesellschaft nicht. Ne? Also es ist eine sehr klare Rangfolge, auf die wir achten dürfen.
Ja, und ich habe ja auch keinen Ausstieg aus der Wirtschaft gewählt. Ich habe einen Ausstieg aus terroristischen Systemen gewählt, denen ich dann auch vorstand am Ende, ja, und einfach der Art und Weise, wie diese Systeme funktionieren und wie sie Zwischenmenschlichkeit orchestrieren. Das war für mich einfach untragbar. bezüglich einfach der Potenzialverschwendung der Menschen und auch letzten Endes des Stück weit Ignorierens des Kunden bzw. des Instrumentalisieren des Kunden fürs eigene Ego, sprich für die Unternehmens-P&L. Und das fand ich einfach grauenhaft. Deswegen habe ich einfach ein Interesse an der Neugestaltung von Wirtschaften, an der Reinterpretation dessen, was es bedeutet. Weil ich glaube, dass genau das, was du sagst, wieder in den Mittelpunkt drücken darf. Einfach das zweckhafte Schaffen für andere und dass dabei für einen etwas hängen bleiben darf, das ist ja gar nicht die Frage. Das ist ja völlig in Ordnung.
Das Schöne ist ja, wenn das Zweckhafte noch mit dem persönlichen Sinn sich koppelt, dann ist es prima. Ja.
Dann hast du die optimale Schnittmenge einfach für nachhaltiges Wirtschaften. Aber wie gesagt, da sind wir auf dem Weg und noch in meiner Wahrnehmung ist die Wirtschaft auch gerade in so einer großen Transitionsphase, die sich jetzt über diese Jahre und Jahrzehnte einfach vollzieht, wo doch extrem viel auch an den Glaubenssätzen der Vergangenheit noch festgehalten wird und auch die Managementmethoden des Taylorismus weiterhin irgendwie ihre Berechtigung zu haben scheinen. Wir merken es gerade eben bei diversen Kunden, wie die Spielräume immer enger werden und wie dann doch irgendwie wieder die Angst ums Überleben letztlich die Bewusstheit so ein bisschen einschränkt. Aber das ist halt der Lauf der Dinge. Ja, da werden wir in 10, 20, 30 Jahren drauf zurückgucken und sagen, ja, Mensch, die 20er Jahre, das war schon schwierig, der Abschied von dem linearen System, ja, und das Finden von wirklichen loopartigen Mustern, wie du sie vorhin beschrieben hast. Und ich meine, in dieser Transition, die dürfen wir einfach jetzt insgesamt mitgestalten. Und dazu brauchen wir tatsächlich ein Durchhaltevermögen und auch für mich eine tiefe Toleranz bezüglich der Arten und Weisen, wie in Unternehmen immer noch Dinge passieren. Das kann ich beklagen, bringt mir aber nichts. Sondern das Einzige, was ich tun kann, ist es irgendwie so zu gestalten, wie ich es für richtig halte. Eben aus meiner Funktion heraus. Ich bin jetzt ja auch wieder Geschäftsführer. Ich bin natürlich Teil der Wirtschaft. Ja. Und ich trage meinen Teil dazu bei, dass diese Systeme sich insgesamt verändern können. Die Zukunft wird weisen, wie erfolgreich oder wenig erfolgreich das ist. Also.
Weißt du, es gehört jetzt im Wirtschaften auch dazu, dass ich am Ende 1 Euro mehr habe, als ich ausgebe. Also die Wirtschaftlichkeit darf ja sein. Es geht dann um die Frage der Mittelverwendung und es geht für mich um die Frage, wie organisch, anorganisch wachsen die Dinge. Also bin jetzt wieder an meinem Naturbeispiel zurück und welchen Sinn dann die Dinge haben, die wir konstruieren oder die da sind im heutigen System und wo einfach das was im Umgang mit Dynamik aus meiner Sicht, ja, in Form von Aufbauorganisation, Ablauforganisation, was da notwendig ist, das ist wenig geübt und ich habe den Eindruck, dass auch wenige daran üben wollen, mit der entsprechenden Klarheit und auch mit der, am Ende ist es dann natürlich wieder so ähnlich der Frage, die du vorhin gestellt hast, so mit welcher Konsequenz, ne? Also was passiert mit meinem Unternehmen? Also wie, du könntest auch wieder vergleichen mit der Umbruchssituation, die vor mir liegt. So, ich gehe diesen Schritt ins Unbekannte, ich mache den nächsten Schritt und was ergibt sich daraus? Also du kannst die Punkte nach hinten kannst du verbinden, aber nach vorne kriegst du es nicht hin.
Klar.
Und da geht es immer um dieses Tun, um den nächsten Schritt und schwuppsiwupps bist du wieder bei den Ängsten, beziehungsweise das Unternehmen will ja auch gehalten sein in seiner finanziellen Stabilität. Wie man sagt, Finanzen sind wie das Blut, das durch unseren Körper strömt, das hält, das versorgt, das kriegt irgendwo einen Taktschlag und dann sind die Organe, aber die Finanzen sind ja elementar wichtig.
Ja. Aber diese Form von unternehmerischem Machen, Lernen, Entwickeln, dem steht halt entgegen, dass man Angst vor dem Machen haben kann, weil es einfach aus der Vergangenheit heraus sinnvoller gewesen ist, vielleicht mal nichts zu machen, ja, mal so Sit and Wait zu machen, um mal zu gucken, was aus der Umwelt kommt. Und das ist ein Muster, das sich überlebt. Aber auch da, die Menschen, die im Augenblick tatsächlich an den Machtpositionen sitzen in den großen Unternehmen, die sind alle so ein bisschen unsere Alterskategorie, eben auch dementsprechend unserer gesellschaftlichen Prägung unterlegen. Und da ist es eben noch so, dass die wenigsten diese Form von Horizont insgesamt haben. Vielleicht haben sie ihn, vielleicht trauen sie sich aber nicht, den ihrem Avatar, den sie im Unternehmen jeden Tag vor sich her tragen, so angedeihen zu lassen, dass tatsächlich für das Unternehmen was passiert. Ich glaube, dass alle fühlen, dass es irgendwie was Neues braucht. Aber wir werden sehen, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten völlig neue, tatsächlich Führungspersönlichkeiten aus einer ganz anderen persönlichen Tiefe heraus werden an die Ruder kommen, weil es einfach gesellschaftlich so angelegt ist. Wer in den 80er, 90er, Nullerjahren geboren worden ist, der hat einen vollkommen anderen Horizont gegenüber dem Leben, als wir den hatten. die wir in den 70ern geboren worden sind, die noch deutlich in der Linearität konditioniert sind. Und deswegen werden sich diese Themen ganz natürlich erledigen. Und früher oder später wird ohnehin alles der Natur angeglichen. Und auch Unternehmen dürfen sterben. Ja, es ist in der Natur, es ist notwendig, dass die Dinge sterben. Du hast gerade vom Baum gesprochen, der die Blätter abwirft. Meine Australienzeit war auch immer geprägt durch Buschbrände, wo einfach plötzlich die Natur einfach dem Boden gleichgemacht wurde, wo manche Pflanzen den Brand brauchen, um tatsächlich ihre Samen in die Erde dann setzen zu können. Und so ist alles der Zyklik unterworfen. Und dementsprechend, da dürfen wir uns einvergemeinden in diese Form von Zyklik.
Also da bin ich sehr bei dir, dass meine Erfahrung, egal mit wem ich im 1:1 spreche, immer sehr deutlich wird, was bewegt die Menschen, was bewegt sie im Unternehmen, was bewegt sie in ihrer Rolle, was bewegt sie in ihrem Privaten. Und natürlich, wenn dann das System Unternehmen zuschlägt, dann werden viele Dinge reduziert, beziehungsweise haben dann nicht mehr die Relevanz und dann kommen äußere Strukturen, die dann bremsen oder die dann ja das Bild einfach verzerren.
Wir werden es sehen. Du hast mir eine Frage mitgebracht, so wie jeder Forecast-Gast mir eine Frage mitbringt.
Ja.
Ich sehe in deinen Augen, dass du sie entweder vergessen hast oder sie nicht vorbereitet hast.
Vorbereitet habe ich sie ein Stück. Es ist mehr ein Thema als und es greift wunderbar in das hinein, worüber unser Gespräch sich gerade dreht. Ich erlebe jetzt die ganze Thematik um auf der einen Seite Kern des Unternehmens, Mensch. Dann kommen diese neuen Themen über KI. Es ist die Globalisierung. Es ist die Frage, worin bewegen wir uns gerade als Gesellschaft? Was passiert? Mich interessiert da sehr stark das Thema Bildung. Mhm. Also die konkrete Frage, wenn ich sie gut formuliere, ist, wie müsste Bildung oder sollte Bildung aus deiner Sicht denn in zukünftiger Form abgebildet werden, damit wir Unternehmertum überhaupt, also damit wir überhaupt mal in Veränderung kommen. Also es spricht sich so leicht zu sagen, ja, die zukünftigen Generationen sind dann ganz anders wie wir drauf, aber die werden ja durch uns wieder geprägt. Also wie schaffen wir es denn, die Systeme wirklich mal so aufzubrechen, dass es transparent wird, dass wir in Besprechbarkeit kommen? Also dass wir... Deshalb sage ich, es ist ein Themenbereich und das ist aber das Thema Bildung und Gesellschaftsentwicklung, das treibt mich einfach immer und immer wieder um.
Also meine Frau hat eine Zeit lang jetzt in der Kita gearbeitet und hat gesagt, die Kinder in der Kita, die sind einfach viel, viel weiter als wir Erwachsene. Die hat ja auch mal bei uns im Unternehmen gearbeitet, hat dann irgendwann keine Lust mehr gehabt. Sie hat gesagt, sie hat keine Lust mehr, Erwachsene zu therapieren bezüglich der Dinge, die in der Kindheit schiefgegangen sind. Sie möchte in der Kindheit ansetzen. Und eben jetzt ist die deutliche Erkenntnis, dass die Kinder in der Kita viel, viel weiter sind als wir Erwachsene in Teilen. Und greift das Thema auf, das wir vorhin hatten. Also wenn ich jetzt mal das totale Extrem annehme, Wissen ist einfach jetzt schon eine totale Commodity. Wenn ich Wissen vermittle in Bildungssystemen, habe ich per se schon verloren, weil es wird die KI bilden können. Natürlich brauchen wir ein Grundwissen bezüglich dessen, wie die Welt funktioniert. Ja? Aber ich erinnere mich noch an meiner Schulzeit, in der 7. habe ich die Innereien des Flussschwanzkrebses auswendig lernen dürfen. Ja? Ein Wissen, das ich nie mehr in meinem Leben gebraucht habe und wo ich mir sage, meine Hirnkapazität hätte anderweitig benutzt werden können. Ich glaube, dass unsere Bildungssysteme radikal auf das Thema Erleben setzen müssen, radikal auf das Thema soziale Beziehungen setzen müssen, radikal auf dieses Thema Selbstschau. Also wie du vorhin sagtest, wie schwierig es ist, überhaupt die eigene Landkarte zu kennen. Das Schulsystem hat überhaupt keinerlei Blick für diese innere Landkarte. Wer bist du? Worin bist du gut? Was kannst du wirklich? Was willst du wirklich? Wovor fürchtest du dich? Diese ganzen Selbstexplorationsthemen, die kommen nirgendwo vor in unserem Bildungssystem, nirgendwo. Und ich glaube, wenn wir der KI, ich sag mal gar nicht adäquat Paroli bieten, weil das können wir gar nicht, als kognitive Wesen haben wir keine Chance. Die einzige Chance, die wir haben, ist als Verbindungswesen, uns miteinander so zu konzertieren, dass einfach das Neue aus uns rauskommen darf. Und darauf muss uns das Bildungssystem vorbereiten. Wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht schaffen, uns als Verbindungswesen zu bilden, ja, und erstmal die Verbindung zu uns selbst finden, mit Hilfe des Systems gerne, dann sehe ich für die Zukunft echt schwarz. Anyway, es wird auch alles passieren. Es ist nur eine Frage, welche Lernschleifen wir noch gehen. Bis dahin, ich kenne niemanden mehr, der das momentane Schulsystem verteidigt. Gibt es schon nicht mehr. Was bedeutet, dass es faktisch zusammengebrochen ist und dann auch nur noch irgendwie jetzt so weiter meandert. Und also ich möchte für meine Kinder einfach Erlebnisräume kreieren, die ihnen ermöglichen, sich selbst zu spüren, den anderen zu spüren und aus dieser Verbindung heraus das Neue entstehen zu lassen. Das ist für mich der Auftrag an das Bildungssystem von morgen. Wie man das macht, wer das macht, wann das passiert, keine Ahnung. Aber ich glaube, das Fühlen und Spüren in Verbindung mit der Kognition der Weg der Wahl ist. Und da sieht es im Augenblick echt schlecht aus. Also wie ich auch sehe, wie meine Kinder im Augenblick in der Schule weiterhin, jetzt auch G8 ist natürlich irgendwie grauenhaft, ja, diesen ganzen Dingen unterliegen, irgendwas lernen, das dann irgendwie wiederkäuen, dann wieder vergessen dürfen, weil irgendwie alles scheißegal, dann muss es zum Abitur nochmal irgendwie rausgepackt werden. Also das ist ja absurd. Ja, es ist völlig absurd und ich habe auch keinerlei Ambitionen, Kinder irgendwie erstens Abi machen zu lassen, mir vollkommen egal. Dann, ob sie jemals studieren werden, das ist mir auch vollkommen egal, weil diese Bildung, auf die es künftig ankommt, die wird nur noch sehr begrenzt sich um die Kognition drehen. Die wird sich ganz entscheidend um das ganze Thema Verbindung, Verbindung der Hirnhälften, Verbindung ins Außen drehen und ja, ich bin gespannt, was es bringt. Und dieses Zurück zur Natur, das ist etwas, das im Bildungssystem unbedingt mit berücksichtigt werden sollte, könnte.
Ja, jetzt könnte ich unmittelbar sagen, da hat natürlich die Steiner Schule, auf die ich gehen durfte, hat da Elemente davon. Das wäre jetzt aber ein ganz eigenes Kapitel, weil ich gucke auch kritisch auf die Anthroposophie und das ist auch ein ganz eigenes, was bei mir nachklingt, unmittelbar ist. Ich erlebe ja meine Kinder natürlich in der Erlebniswelt Schule, der Bildungssystem. Ich erlebe sie in den Lernräumen, die wir gemeinsam haben. Also wie lernt ein Kind mit mir? Aber wie gehen auch digitale Räume auf? Und das ist für mich auch nochmal, also weißt du, wie gerade die KI oder die Systeme, die Bildung auch gut tun, wie weil du von den Erlebnissen gesprochen hast, bin ich 100% bei dir. Aber du musst es eben spannend gestalten. Also du musst es ja so machen, dass es fürs Kind interessanter ist, das Musikinstrument zu lernen, anstatt abzutauchen in einen anonymen Raum, wo es vielleicht gefühlt erstmal nicht üben muss, wo es gefühlt keine Enttäuschung gibt und so weiter. Das ist ja ein ganz auch wieder ein ganz ganz spannender Bereich, der bei mir kommt.
Ja, und da kommt für mich auch nochmal hinzu, dass was du da gerade sagst, dass unsere Welt halt in einer Art und Weise auch bequem ist, bequem gemacht worden ist, dass wir wahrscheinlich alle vergessen haben, wie bipolar das Leben auch in der Dimension ist. Also Tom Brady hat diesen ganzen ganz wunderbaren Vortrag neulich vor der amerikanischen Universität gehalten, wo er einfach nur gesagt hat, also ich wäre kein Fußballer, ich wäre kein Top-Footballer geworden, wenn ich mich nicht morgens um 6 Uhr einfach auf den Trainingsplatz gequält hätte, wo alle anderen ins Schwimmbad gegangen sind.
Ja.
Und so dieses Thema, ich darf auch mal mich überwinden, etwas zu tun für einen for a higher cause, für irgendetwas, was größer ist, als dieser unmittelbare, keine Ahnung, Dopaminschub im Augenblick.
Genau.
Sondern ich darf in etwas investieren, was insgesamt größer ist, als das, was die kurzfristige Belohnung ist.
Ja.
Und das, finde ich, ist unserer Welt in großen Teilen extrem abhanden gekommen. Also da habe ich auch schon mehrfach an dieser Stelle gesagt, wir brauchen ja unsere Sinne nicht mehr, um uns von A nach B zu navigieren. Ja? Also wo ich früher noch den Falk-Atlas brauchte oder ADAC-Atlas, um irgendwie von A nach B zu kommen, was echt eine Hirnleistung war, mache ich halt mein Google Maps an und das macht alles für mich. Das ist ja auch irgendwie wiederum eine Verkümmerung dessen, was wir Potenzial haben.
Genau.
Und wenn ich mir jetzt meine Söhne angucke, da habe ich auch den Kampf gegen die digitale Übermacht längst verloren, dann denke ich mir, Mann, ey, also es ist alles gut und es ist auch in guter Balance, die sind auch viel draußen und so weiter, aber die Art und Weise, wie die Hirne geflutet werden mit irgendwelchen Sachen, was sich für sie per se erstmal gut anfühlt, weil es einfach Kurzfristfreude ist, ja, das ist einfach Dopaminfreude, keine Serotoninfreude.
Und die Zuckerfreude.
Also wenn wir das weitermachen, auch wir Erwachsene, ja, ich meine, keine Ahnung, mal Kälte auszuhalten, mal Hunger auszuhalten, mal irgendwie uns vom Komfort zu verabschieden, der uns das Alltagsleben mittlerweile halt schenkt. Wir werden da so hart von der Natur auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Ich weiß noch nicht wie, aber
das war für mich ist einfach die Essenz ist immer wieder, wie kann ich in Bildung mein Interesse entdecken? Wo habe ich Lust drauf? Wo entwickle ich denn auch diese Konsequenz, um die extra Meile zu gehen? Und das ist was für mich, also dieses, und dann vor allem auch im permanenten Lernen zu bleiben, was ja eine Aufgabe ist, also auch nicht zu sagen, okay, ich lerne jetzt einmal und dann lege ich es irgendwie ab durch Abi oder, sondern dieses Lebensthema auch zu finden. Also sicherlich steckt auch drin, wo du sagst, okay, wie bin ich mit mir in Verbindung? Und wo kann ich mich dann auch für die Gesellschaft entsprechend einbringen? Ja, und da, das formt sich ja dann auch durchs Leben und es verändert sich vielleicht auch, aber das ist für mich Kern von Bildung und vor allem den Möglichkeitenraum auch aufzumachen.
Ja, ich finde es sehr spannend, wie auch die Führungspersönlichkeiten der Zukunft irgendwie sich rausprägen werden. Ja? Also unser Bildungssystem tut im Moment verdammt wenig dafür, dass Menschen irgendwie Führung lernen, ja? Weil einfach Selbstführung als solches überhaupt kein Thema ist. Es ist kein Fach, das ich jemals in der Schule hatte oder in der Uni hatte, sondern ich wurde halt auf Fachlichkeit getrimmt. Und diese Fachlichkeit wird künftig von der KI einfach gemacht werden, ja? Sondern wir brauchen dieses Verbindungsthema. Und wo kommen sozusagen die Führungspersönlichkeiten der Zukunft insgesamt her? Wie sieht denn eine Schule aus, die tatsächlich für Führung ausbildet? Ja? Wo tatsächlich Menschen, genau wie du es sagst, in diesen ewigen Lebenszykliken und im Aushalten der Lebenszykliken und im Gestalten dieser Lebenszykliken irgendwann in Exzellenz finden. Ja? Wer baut so eine Schule? Ja? Können wir manchmal machen. Eine coole Sache. Wäre was Gutes für dich und mich. So eine Schule für Lebensführung aufzubauen. Hätte ich Lust drauf. Das ist schon die nächste Idee.
Ich wollte ganz früh als Kind wollte ich Koch werden und dann kam irgendwann Lehrer.
Okay.
Also insofern bin ich da ganz offen.
Okay. Ja, ich lehre ja, du weißt ja, kennst du ja, ich stehe ja gerne vor Menschen und erzähle Dinge. Ja, und dann höre ich mir an, was dann zurückkommt. Ob das Lehrer, ich weiß nicht, ob es Lehrer ist. Alle sind Schüler, alle sind Meister. Wissen wir auch, wir beide. Deswegen, das kann nur etwas Hochinteraktives sein, das am Ende den Lehrer genauso bereichert wie den Schüler. Aber ja, die Zukunft wird es weisen. Eine wundervolle Dreiviertelstunde mit dir, Rüdiger. Hast du ein Schlusswort, das zusammenfassen könnte, was wir gerade erzählt haben? Oder das dir gerade irgendwie auf dem Herzen liegt?
Nein. Ich habe es sehr genossen und ich bin dankbar, immer wieder das Gespräch mit dir führen zu dürfen, weil es mich immer wieder anregt, weil es mich immer wieder anspricht. Ich bin dankbar.
Ich wollte gerade sagen, wenn unser Gespräch nicht mit Dankbarkeit endet, weiß ich auch nicht, womit es enden soll, weil jedes Gespräch endet immer mit Dankbarkeit. Ja. Und so beschließen wir den Vcast für heute. Ich kann nur jeder Zuseherin, jedem Zuseher, jeder Zuhörerin, jedem Zuhörer wünschen, dass im Laufe des beruflichen Schaffens euch ein Wesen wie der Rüdiger Köhler begegnet, mit dem man dann tatsächlich wachsen und sich entwickeln kann. Danke, dass du da warst, Rüdiger.
Vielen, vielen Dank.
Da sind wir wieder an wirklich vielem vorbeigekommen. Aber an vielem, das uns echt auch beide ausmacht. Ne? War ein sehr authentischer, sehr, sehr klarer, unaufgeregter Talk.
Also das Bildungssystem müsste ja eigentlich immer einen Schritt voraus sein. Weil es die Menschen ja, und jetzt egal in welcher Altersgruppe, ob Kind, junger Erwachsener, schon jemand, der im Beruf ist und einen Schritt weitergehen möchte, müsste eigentlich immer einen Schritt voraus sein, müsste visionär vorausdenken, die Dinge so zu kreieren, die dann in Wirtschaft, Gesellschaft umgesetzt werden müssen. Beziehungsweise wahrscheinlich ist es eine Iteration, dass man voneinander lernt. Aber das ist ja auch nicht gegeben, ne? Ich nehme die ganze Platte. Gut. Dass man sagt, okay, letztendlich ein Exploit und Explore. Also zu sagen, okay, wie kann ich das Bildungssystem sozusagen effizienter machen und wie kann ich aber auch immer wieder daraus lernen oder von außen neue Impulse reingeben.
Aber also gerade bei Lehrern gibt es ganz viele Cycle Breaker im Moment. Das nehme ich bei den Kindern ganz deutlich wahr. Dass die Lehrer sagen, unser Schulsystem ist ein Witz, das ist zum Kotzen und ich tue das, was ich kann, um den Kindern dieses System vom Hals zu halten. Das ist für mich total deutlich. Und es ist unglaublich wohltuend, nur ist es natürlich für diejenigen, die das tun, wahnsinnig anstrengend. Weil wenn du als Lehrer plötzlich jenseits des Lehrplans Dinge tust, dann kriegst du natürlich irgendwann von der Oberschuldirektion oder wie immer die heißen, kriegst du irgendwie eine Watschen. Und Die tun es aber, weil sie wissen, es ist das Richtige. Und das meine ich mit, das System ist eigentlich längst kaputt und wird aufrechterhalten von verantwortungsvollen Individuen, die tatsächlich gegen das System agieren. So, und deswegen, weil da siehst du sozusagen, da sind wir wahrscheinlich auch so im dritten Quartal, nee, im vierten Quartal schon dieses Systems, ja, das mit Sicherheit einfach kollabiert. Und wie es dann kollabiert und komplett sich wandelt, weiß ich noch nicht.
Das kannst du aber auf die Wirtschaft auch.
Genau. Du hast so viele Menschen, die spüren, was für ein Schwachsinn das ist, was da passiert, die aber eben nicht diesem Gefühl nachgehen, sondern die irgendwie im Außen funktionieren.
Mit wie vielen Menschen ich in den letzten 6 Monaten gesprochen habe, ich sag's mal ganz platt, die null Bock haben und wie stark ich wahrnehme, wie Roboter. Wie der Ort sozusagen am Morgen robotisiert, die Menschen austendet, dann gibt es irgendwie so dieses Mittags-Lunch-Verhalten, dann geht es weiter in den Nachmittag hinein.
Ja.
Am Abend kommen viele zurück und dann kommt ein ganz interessanter Moment. Nicht alle, aber einige schwärmen dann aus, um das zu tun, was sie wirklich machen wollen.